Das ist das Sommerprogramm von NZZ Geopolitik. Wir wiederholen Folgen aus dem letzten halben Jahr. Dieses Gespräch haben wir am 28. Mai ausgestrahlt.
Dieser Podcast wird präsentiert von Sustainable Switzerland, der Plattform für eine nachhaltige Schweiz.
NZZ Geopolitik.
Mitte Mai, am frühen Abend, wird in der Ostsee, nördlich der estnischen Hauptstadt Tallinn, ein Schiff gespottet. Es ist ein Tanker ohne Flaggenstaat mit dem Namen Jaguar. Die estnischen Behörden schöpfen Verdacht, denn das Schiff, das unerlaubt durch die estnische Wirtschaftszone fährt, ist als Teil der russischen Schattenflotte bekannt. Also jener Flotte, die mit dubiosen Schiffen westliche Sanktionen umgeht.
This is Estonian warship, Papa 6732.
Urplötzlich wird die Situation in der Ostsee brenzlig.
Request will be denied. Alter your course to 105 immediately. Over.
Denn als die estnische Marine das Schiff stoppen will, taucht ein russischer Kampfjet auf und durchbricht den estnischen Luftraum. Der Flug war nicht angemeldet und der Pilot kommuniziert nicht mit der estnischen Flugsicherung. Das sorgt für einige Aufregung.
Russian Federation sent a fighter jet.
Für die europäischen und die NATO-Staaten ist klar, das war kein Zufall. Sie glauben, der Kreml schickte den Kampfjet zur Einschüchterung. So auch der estnische Außenminister. Russland schickte den Kampfjet als Warnung, um das Schiff seiner Schattenflotte zu beschützen. Und damit die von Sanktionen betroffene Ölladung an Bord.
Russia responded to economic sanctions by members of the alliance.
Der französische Außenminister Barrot sagt, der Vorfall in der Ostsee zeige, dass die Bedrohung steige und dass Russland nervös sei.
To circumvent those sanctions that we applied,
weil es zunehmend unter den Sanktionen leide.
Very strongly affecting the Russian economy.
Christian, würdest du dem zustimmen, zeigt das der Vorfall?
Man sieht an dem Vorfall in Extremform, dass Sanktionsziele immer eigentlich versuchen, Sanktionen zu umgehen, Schlupflöcher zu finden und eben alles zu versuchen, um diesem Druck von außen, den Sanktionen ausüben auf Staaten, auf Unternehmen, auf bestimmte Personen, das zu umgehen. Und insofern würde ich dem französischen Außenminister hier auf jeden Fall zustimmen, dass Russland eben durch diese Schattenflotte, also diese heimlichen Tanker sozusagen, versucht eben diese Sanktionen des Westens zu umgehen. Dieser Fall hat die Diskussion um die Wirksamkeit von Sanktionen und von den westlichen Sanktionen gegen Russland auch nochmal weiter angefacht.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Ich bin Marlin Oehler und freue mich heute mit dem renommierten Sanktionsforscher und Politikwissenschaftler Christian von Soest vom GIGA-Institut in Hamburg sprechen zu können. Wir schauen an, wie wirksam Sanktionen wirklich sind, wann sie sinnvoll und richtig sind und in welchen Fällen sie scheitern. Hallo Christian, ich grüße dich nach Berlin.
Vielen Dank für die Einladung.
Die EU-Staaten haben ja unmittelbar reagiert auf den Vorfall in der Ostsee und ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland beschlossen.
And we have agreed that if Russia does not agree what we saw yesterday, then we will put more pressure. So we will agree on the 17th package of sanctions today.
Die Außen- und Sicherheitsbeauftragte der EU, Kaya Kallas, kündigt an, die EU werde unter anderem Frachtschiffe sanktionieren, die eben im Verdacht stehen, russisches Öl und Gas verbotenerweise und unter Umgehung der Sanktionen zu transportieren. Christian, es ist das sage und schreibe 17. Sanktionspaket gegen Russland. Der Krieg aber, der geht unvermindert weiter. Wir haben es gerade am Wochenende wieder gesehen. Nichts kann Putin stoppen. Auch die Bemühungen des US-Präsidenten wirken nicht. Stellt sich schon ein bisschen die Frage ganz grundsätzlich, was bringen Sanktionen, warum braucht es sie?
Wenn wir einen Schritt zurücktreten und uns überlegen, was Sanktionen sind, warum wir sie eigentlich einsetzen, dann ist es ein, für menschliche Gesellschaften sind Sanktionen Ordnungsstifter. Das heißt, menschliche Gemeinschaften in ganz unterschiedlichen Fällen setzen eben Bestrafungen ein, um ein bestimmtes Verhalten zu erzwingen, um die Kosten für ein bestimmtes Verhalten oder, wenn man so will, eine Normverletzung, also eine Erwartung, die man hat, an ein bestimmtes Verhalten zu erhöhen.
Okay, und was wären da klassische Normverstöße?
In der internationalen Politik gibt es ganz unterschiedliche Auslöser. Das können Menschenrechtsverletzungen sein, also zum Beispiel politische Gefangennahmen, das Niederknüppeln von Demonstrationen, das können Auslöser sein. Dann das Führen eines Angriffskrieges, ein Nuklearprogramm, was auch andere Länder gefährdet. Mhm. Und das ist innerhalb von Gesellschaften, aber eben auch in der internationalen Politik ein Mittel. Das ist die grundlegende, wenn man so will, Philosophie von Sanktionen, dass man eben versucht, die Kosten für ein bestimmtes Verhalten zu erhöhen und damit zu einer Verhaltensänderung zu kommen.
Okay. Du befasst dich ja seit vielen Jahren mit Sanktionen, hast auch ein Buch dazu geschrieben. Den Link packe ich übrigens für alle in die Shownotes, die sich interessieren. Und da sprichst du vom Zeitalter der Sanktionen. Wie meinst du das?
Es gab noch nie so viele Zwangsmaßnahmen auf der internationalen Bühne wie heute. Wir haben ungefähr 70 Länder, die unter Sanktionen stehen. Mhm. Wir haben Tausende von Firmen, von Personen, von Organisationen, die auf Sanktionslisten vor allen Dingen der USA und der Europäischen Union stehen, aber nicht nur. Das heißt, wir haben noch nie so viele Zwangsmaßnahmen in der internationalen Politik gesehen wie heute. Mhm. Und mein Argument ist, dass wenn wir die internationale Politik und das, was im Moment passiert, geopolitisch verstehen wollen, dann müssen wir auch verstehen, wie diese Zwangsmittel funktionieren oder manchmal auch nicht funktionieren und welche Nebenwirkungen sie haben. Und deswegen spreche ich vom Zeitalter der Sanktionen.
Ja. Vielleicht können wir ganz kurz noch klären, also es gibt ja die UN-Sanktionen und es gibt aber auch unilaterale Sanktionen. Also wer ist denn eigentlich legitimiert, Sanktionen zu erlassen?
Nach der UN-Charta sind die Vereinten Nationen eigentlich die Organisation, die die Legitimität hat und die Aufgabe hat, international den Frieden und die Sicherheit zu gewährleisten und sicherzustellen. Und da gibt es nach dem Kapitel 7 der Charta eben diese Zwangsmaßnahmen, diese ökonomischen Zwangsmaßnahmen, die Sanktionen sind. Mhm. Und das ist auch etabliert, dass eben der Sicherheitsrat mit den 5 Ständigen und dann den weiteren nichtständigen Mitgliedern diese Sanktionen implementiert.
Gut, aber wenn der UN-Sicherheitsrat jetzt beispielsweise Sanktionen beschließen möchte, aber ein Mitglied ist dagegen oder erhebt ein Veto, dann funktionieren die ja nicht. Das heißt, die Staaten müssen dann unilateral eigentlich Sanktionen ergreifen, jetzt beispielsweise gegenüber Russland, das ja im UN-Sicherheitsrat selber sitzt.
Das ist das zentrale Problem im Moment, was wir sehen. Der Sicherheitsrat ist weitgehend blockiert. Da stehen China und Russland auf der einen Seite vor allem gegen die 3 westlichen Mitglieder oder ständigen Sicherheitsratmitglieder, die USA, Großbritannien und Frankreich. Und das Beispiel des russischen Angriffskrieges ist ja ein sehr, sehr schlagendes Beispiel, dass nämlich ein ständiges Mitglied, wie du es gesagt hast, einen Angriffskrieg führt. Mhm. Und das ist dadurch schon in der Konstruktion des Sicherheitsrates, jedes der ständigen Sicherheitsratmitglieder hat ein Veto, eben unmöglich ist, Sanktionen gegen diesen Aggressor zu verhängen. Mhm. Und das sehen wir aber auch schon länger. Und auch das führt dazu, dass eben gerade die USA und die Europäische Union, aber auch andere Staaten, verbündete Staaten im Wesentlichen, Sanktionen unilateral oder als Gruppe verhängen.
Ja.
Also es ist ein zentrales Problem auch dieses Zeitalters der Sanktionen, dass eben dieses Multilaterale, also die Mehrheit oder alle Staaten wenden sich gegen einen Normverletzer, dass das eben nicht funktioniert. Und das sehen wir auch in anderen Beispielen wie Nordkorea. Da gibt es UN-Sanktionen, aber wir sehen eben, dass diese Sanktionen nicht konsequent durchgesetzt werden und dass es Verletzungen dieser Sanktionen gibt und dass zumindest Russland und auch China im Moment sehr wenig dafür tun, um das mal ganz vorsichtig zu sagen, dass diese Sanktionen implementiert werden.
Ja. Okay, und eben die ganze Diskussion um Wirksamkeit von Sanktionen ist wieder richtig aufgekocht, auch jetzt mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Da wird dieses Thema breit und auch sehr kontrovers diskutiert. Viele sehen darin eine absolut wirkungslose Symbolpolitik, weil der Krieg ja eben so ungebremst andauert und auch weil russisches Öl und Gas ja dennoch auf den europäischen Markt gelangt, obwohl es Sanktionen gäbe. Muss uns das nicht zweifeln lassen? Also wenn es darum geht, wie wirksam Sanktionen denn wirklich sind.
Zunächst würde ich die Sanktionen gegen Russland, die westlichen Sanktionen, das sind es, 45 Staaten ungefähr haben Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskrieges oder des vollständigen Angriffs implementiert, nicht als Symbolpolitik bezeichnen. Es ist ein sehr, sehr dichtes Netz. Es sind sehr umfassende Sanktionen gegen Russland, gegen diese Großmacht, diese Weltmacht implementiert in vier Bereichen. Das ist die Unterbrechung der Finanzströme. Das ist die stärkste Waffe, die es eigentlich im Moment international gibt gegen Staaten, die Unterbrechung von Finanzströmen. Dann zweitens haben wir Exportkontrollen, vor allen Dingen im Technologiesektor sind die sehr, sehr schmerzhaft für Russland. Dann haben wir die Importbeschränkungen gegen russisches Öl und Gas vor allen Dingen, also gegen Brennstoffe. Und dann haben wir die sogenannten, wie wir sie nennen, Individualsanktionen, die sich gegen politisch Verantwortliche und weitere richten. Da haben wir Präsident Putin drauf, den Außenminister Lavrov, selbst Moderatoren des Staatsfernsehens. Das sind schon fast 2400 Personen und Unternehmen. Das heißt, wir haben ein sehr dichtes Netz von Sanktionen schon gegen Russland.
Aber darf ich dich schnell unterbrechen? Also ich meine, wenn man die Zahlen anschaut, du hast jetzt vorhin von den Energiesanktionen zum Beispiel gesprochen. Also letztes Jahr beliefen sich die Energielieferungen aus Russland auf 23 Milliarden Euro. In Gaseinfuhren sind das 19%, die in Europa aus Russland gelandet sind. Also das ist doch ein Widerspruch.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Widerspruch. Das ist auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil man muss natürlich dafür sorgen, dass die Sanktionen, die man auferlegt, die auf dem Papier stehen, dass die erstens umgesetzt werden und dass die natürlich auch konsequent umgesetzt werden. Wir sehen an dem Beispiel, dass nämlich Sanktionsmächte sehr genau auch auf die eigenen Kosten immer gucken. So, und das ist auch nachvollziehbar, gerade in Demokratien. Sie brauchen ja die Mehrheit für diese Maßnahmen und müssen die auch durchhalten können.
Aber du sagst, es ist mehr Symbolpolitik, ja trotzdem.
Wir müssen ja hier bei Russland auch sagen, dass Russland ein sehr mächtiger Gegner ist, wenn man über die Sanktionen spricht, auch sehr, sehr starke eigene Ressourcen hat. Aber um nochmal sozusagen auf die Frage der Gaslieferungen und auch der Öllieferungen nach Europa zu kommen, denke ich, dass es ein wirklich sehr, sehr wichtiger Schritt wäre, jetzt diese restlichen Lieferungen jetzt wirklich schaut, dass man die komplett beendet. Im Moment gehen noch ungefähr 1,8 Milliarden Euro pro Monat, das sind Schätzungen nach Moskau, wofür Gas und Öl eben gezahlt wird.
Ja, und die russische Kriegskasse füllt.
Auch, und da sind wir bei der Symbolpolitik, symbolisch auch sehr, sehr wichtig für die Glaubwürdigkeit eben, dass man diesen Bezug von Öl und Gas aus Russland auch beendet.
Okay. Ich habe dich vorhin ein bisschen unterbrochen, also beim Aufzählen warst du auch diese verschiedenen Sanktionstypen. Es gibt sie nicht, die Sanktionen, oder es gibt ganz verschiedene quasi Werkzeuge. Aber ich verstehe noch nicht ganz, wenn jetzt die EU bereits beim 17. Sanktionspaket ist, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also was ist denn der Unterschied zwischen dem 14. und dem 15. Paket? Wird da quasi die Eskalation der Bestrafung einfach immer mehr erhöht, also immer mehr Bereiche dazugenommen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Da gibt es eine sehr intensive Diskussion, wie intensiv denn eigentlich die Eskalation ist. Was wir in den letzten Sanktionspaketen sehen, ist eigentlich ein Nachschärfen. Mhm. Also, dass man versucht, vor allen Dingen die Umgehung von Sanktionen zu unterbrechen. Und da geht es in den letzten Sanktionspaketen vor allen Dingen um zwei Gesichtspunkte, nämlich einmal die Schattenflotte, über die wir auch am Anfang ja schon gesprochen haben, man eben zunehmend versucht, die Amerikaner und die Europäer, diese Tanker, die verdeckt das russische Öl transportieren, direkt zu sanktionieren. Das heißt, die dürfen Häfen in Europa nicht mehr anlaufen. Sie sind eigentlich nur noch für den Pendelverkehr von Russland zu Häfen in Indien zum Beispiel oder China geeignet. Mhm. Und das Zweite ist, die sogenannten Dual-Use-Güter, die eben auch für Waffen benutzt werden können, da will man den Nachschub aus dem Westen vermindern oder unterbrechen. Mhm. Und deswegen versucht man eben auch direkt Unternehmen auf diese Sanktionsliste zu setzen. Das sind nicht nur russische Unternehmen, sondern das sind auch türkische Unternehmen zunehmend. Das sind auch chinesische Unternehmen, also aus Drittstaaten. Mhm. Und hier versucht man eben nachzuschärfen. Aber wir sehen eben in der Kombination von verschiedenen Mitteln, dass man hier auch versucht, dieses Mittel der internationalen Politik eben so zuzuschneiden, dass es Russland besonders stark trifft, was diese Anwendung von Zwangsmitteln angeht.
Aber sagen wir, die Entscheidung, dass man mit solchen Paketen, du hast gesagt, immer wieder nachschärft und Russland immer weiter in die Mangel quasi nimmt, man hätte ja auch sagen können, von Anfang an, man macht Tabula Rasa und einfach harte Sanktionen auf allen Ebenen. Oder würdest du sagen, der Entscheid, das nicht zu tun, hatte damit zu tun, dass man eben in Europa beispielsweise Angst hat, es könnte einen sonst mit Gegensanktionen etc. zu hart treffen?
Man hat Anfang des Angriffs sehr, sehr starke Sanktionen schon. Man hat den Regler sehr, sehr hoch gedreht, schon sehr, sehr schnell, aber nicht völlig umfassend. Also man hat kein völliges Embargo gemacht. Man hat zum Beispiel 300 Milliarden Auslandsdevisen sofort festgesetzt und eingefroren, die Russland im Ausland hatte. Man hat also schon Maßnahmen getroffen, die sehr, sehr umfassend und sehr, sehr schmerzhaft auch, so würde ich argumentieren, für Russland waren. Aber man hat auch bestimmte Kanäle offen gelassen, zum Beispiel zur Zahlung von Öl und Gas, eben weil man auch, wie du gesagt hast, bestimmte Gegenmaßnahmen verhindern wollte. Das ist meine Interpretation. Und gerade in dem Bereich von Öl und Gas, weil eben auch die Abhängigkeit in zahlreichen europäischen Ländern so hoch war, weil man sich eben auch so abhängig gemacht hat. Und deswegen war die Idee eben sehr hoher Druck einerseits, aber eben auch Kanäle offen lassen, um bestimmte Zahlungen zum Beispiel zu leisten. So, und jetzt kann man diskutieren, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, diesen Regler schon schneller und noch weiter hochzudrehen.
Wir sind gleich zurück.
Gemeinsam für eine nachhaltige Schweiz. Die Plattform Sustainable Switzerland zeigt dir neue Erkenntnisse aus Wirtschaft und Wissenschaft und bringt wichtige Akteure zusammen. Unterstützt von den Partnern BCG, BMW, D-Mobiliar, Google, Swisscom, UBS und weiteren. Fakten, Hintergründe und Infos findest du unter sustainableswitzerland.ch.
Eben, wenn man jetzt den Zweiflern zuhört, die würden sagen, ja, aber die russische Wirtschaft, die wächst ja immer noch. Aktuell, glaube ich, sind wir bei 3%, trotz der Sanktionen. Würdest du jetzt sagen, das liegt daran, klar, zum einen die Kriegswirtschaft, aber auch, weil die Sanktionen einfach erst langfristig wirken. Also du hast vorhin die Technologiebegrenzungen angesprochen, dass wir also einfach etwas Geduld brauchen?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt da schon Szenarien, dass es gerade was den Finanzbereich angeht, länger dauern wird, bis Russland wirklich in Schwierigkeiten kommt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es eben nur eine Gruppe von Staaten sind, sehr, sehr mächtige Staaten, die G7-Staaten, die westlichen Industriestaaten und weitere. Dass es also zahlreiche Länder international gibt, das wissen wir alle, die eben nicht dabei sind bei der Sanktionskoalition. China, die Türkei, auch große Demokratien weltweit, Brasilien, Indien, Südafrika. Und dass es eben auch schon deswegen zahlreiche Möglichkeiten gibt, die Sanktionen zu umgehen. Und wir dürfen diese Zwangsmittel eben auch in ihrer Wirkung nicht überschätzen. Das heißt, Sanktionen alleine werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass der Krieg beendet wird. Mhm. Mir ist kein Fall bekannt, wo wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen alleine zu einer Beendigung eines Krieges geführt haben.
Aber Tendenzen eben, wo man sieht, dass Russland erst mit der Zeit wirklich schaden wird. Also kann man da sagen, dass da geht es um eben vor allem das Abgehängtwerden von Spitzenforschung zum Beispiel oder ja, eben, dass man durch den Engpass vielleicht an gewissen technologischen Bauteilen wirklich zum Hinterhof wird, technologisch der Welt oder so, aber dass sich das eben erst mit der Zeit zeigt?
Ganz klar, Russland wird durch die Sanktionen ärmer in der Zukunft werden. Der Kreml setzt die Zukunft des ganzen Landes, der Bevölkerung, der Wirtschaft aufs Spiel. Das ist ganz eindeutig. Gleichzeitig hat Präsident Putin, Russlands Präsident Putin und seine Regierung haben gezeigt, dass sie auf diesen wirtschaftlichen Schmerz, den Sanktionen, dass sie dafür nicht empfänglich sind. Mhm. Also dass dieses politische Ziel, dieser Angriffskrieg, da könnten wir jetzt durchgehen, was als Begründung des Angriffs formuliert wird aus Moskau, dass dieses Ziel eben so dominant ist, dass man bereit ist, sehr, sehr hohe wirtschaftliche Kosten in Kauf zu nehmen. Und gleichzeitig hat man eben auch noch Ressourcen, eigene Ressourcen, den Verkauf von Öl und Gas als Hauptexportgut. Mhm. Man hat Rücklagen, die aber schmilzen, das muss man sagen. Man hat im Moment eine hohe Inflation, man hat einen hohen Leitzins. Das heißt, wir haben schon so ein paar Warnlampen, die blinken. Mhm. Aber es ist doch eben ein sehr, sehr professioneller Gegner. Es ist ein großes Land, ein wichtiges Land, was eben sehr, sehr große auch eigene Machtressourcen hat, um diesem Druck von außen zu widerstehen. Und nochmal, dieser Druck ist nicht ausgeübt von den Vereinten Nationen oder von auch einer Mehrzahl der Staaten weltweit, sondern von einer sehr, sehr wichtigen Gruppe, nämlich des Westens. Mhm. Aber zahlreiche andere Staaten sind eben nicht dabei.
Ja. Die Iraner liefern Kriegsmaterial, die Nordkoreaner Soldaten. Du hast auch die Türkei erwähnt, die als so ein bisschen als Drehscheibe auch für Öl und Gas fungiert. Also Putin hat viele Schlupflöcher, um diese Sanktionen zu umgehen. Dann heißt das aber eigentlich, woran es knarzt in diesem Sanktionsgebälk, das sind eigentlich eben die fehlenden Möglichkeiten, die wirklich effektiv durchzusetzen.
Einerseits, ja, auf jeden Fall. Das ist ein zentrales Problem. Bei den Finanzsanktionen, da denke ich, hat das schon sehr, sehr umfassende Wirkung. Es ist zum Beispiel für Russland so gut wie unmöglich, international im Moment Anleihen zu platzieren. Mhm. Gleichzeitig sehen wir, was den Export von Autoteilen zum Beispiel angeht, von bestimmten sehr kleinen Bauteilen, das ist die Natur von Elektrobauteilen, von Mikrochips, dass eben sehr, sehr viel noch nach Russland geht. Wir haben in Kirgisistan, wir haben da massive Steigerungsraten von Tausenden von Prozent von Autoteilen zum Beispiel gesehen, die sich nicht dadurch erklären lassen, dass eben in Kirgisistan ein größerer Bedarf ist, mhm, sondern wo wir davon ausgehen müssen, das geht nach Russland weiter. Und das zeigt eben sehr, sehr, sehr eindrücklich eben, wie schwierig das ist und wahrscheinlich auch letztendlich ganz unmöglich es ist, da wirklich einen dichten Zaun, einen Sanktionswall um Russland eben herumzuführen. Ich würde trotzdem argumentieren, dass diese Sanktionen, diese westlichen Beschränkungen eine, was wir in der Forschung nennen, Constraining, sozusagen eine Auswirkung haben, dass sie eben diese Kriegsmaschine, diese Kriegskapazität vermindern, aber eben nicht genug. Und das steht wahrscheinlich auch nicht zu erwarten. Mhm.
Es gibt ja auch die Theorie, dass Wirtschaftssanktionen bei autoritären Regimen sogar eher konsolidierend sein können, also regimekonsolidierend. Das heißt, selbst wenn Sanktionen wirtschaftlich wirksam sind, politisch ist das ja völlig eine andere Diskussion.
Ja, wir haben in der Forschung bestimmte Erfolgsfaktoren identifiziert. Und was wir wissen ist, dass Demokratien leichter zu treffen sind mit wirtschaftlichen Beschränkungen, wirtschaftlichen Schmerz. Einfach, mhm, weil sich der Druck von außen leichter übersetzt in das, was man ja will mit diesen ökonomischen Beschränkungen, nämlich einen politischen Prozess, ein Umsteuern. Mhm. So, und in Demokratien können wir die Regierung abwählen. Es kann Demonstrationen geben. Und eine öffentliche Diskussion, ist denn die Politik überhaupt richtig, die die Regierung da vorantreibt? Und genau dieser Mechanismus, der ist schon qua Definition in autoritären Regimen eben gestört oder unterbrochen. Ja. Und das große Problem ist, dass 80% aller Sanktionsziele eben keine Demokratien sind, sondern Autokratien. Mhm. Und das zeigt uns schon, wie schwierig es ist, eben von außen Einfluss zu nehmen durch wirtschaftlichen Druck.
Also respektive, man trifft einfach die Falschen. Nämlich die Menschen.
Das kann passieren. Früher, der traditionelle Ansatz war, die Regler von 0 auf 100 hochzuschieben, ein komplettes Embargo, sehr, sehr hohen, sehr, sehr harten wirtschaftlichen Preis, kein Handel mehr. Das kann auch nach hinten losgehen.
Hast du ein Beispiel, also einen Fall, wo harte Sanktionen wirklich kontraproduktiv waren?
Ja, ein Beispiel sind die UN-Sanktionen, das Embargo gegen Irak unter Saddam Hussein Ende der 90er und Anfang der 2000er, mhm, wo es fast ein Zaun um das Land, so kann man sich das vielleicht vorstellen, gab, wo keine Güter mehr rein und raus konnten und wo es zu massiven humanitären Konsequenzen gab, mhm, zu einer Erhöhung der Kindersterblichkeit zum Beispiel. Und gleichzeitig hat man das Ziel der Sanktionen, dass es Saddam Hussein eben umsteuert. Das hat man gar nicht erreicht, sondern hat wahrscheinlich sogar die Position dieses sehr repressiven, dieses sehr gewalttätigen Systems innerhalb des Irak noch gestärkt. Und das, mhm, ist natürlich genau das, was man nicht will, genau das Gegenteil von dem erreicht, was man mit diesen wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen im Sinn hat.
Mhm. Aber nun ist ja nicht jeder Diktator gleich. Also Putin ist nicht Kim Jong-un und nicht zu vergleichen mit den iranischen Mullahs. Heißt das auch, es braucht jeweils ganz maßgeschneiderte Sanktionen?
Das ist genau das, was man versucht, dass man eben anschaut, wie ist die Struktur, die ökonomische Struktur, aber auch die Herrschaftsstruktur, wie ist die Elite. Das heißt, man hat seit Beginn der, oder schon in den 90ern, Beginn der 2000er, vor allen Dingen nach den Erfahrungen mit dem Embargo gegen Irak, versucht, eben die Sanktionen sehr, sehr stark oder stärker zuzuschneiden. Wir sehen jetzt wieder, dass die Sanktionen wieder breiter werden. Aber man versucht eben genau, die bestimmten Eliten oder Wirtschaftsfaktoren zu treffen, die für die Aufrechterhaltung der Macht wichtig sind und damit Maßnahmen aufzuerlegen, die besonders schmerzhaft sind. Und auch da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Erkenntnisse zur Wirksamkeit. Aber man versucht eben grundsätzlich, das ist der Anspruch, der formuliert ist, die breite Bevölkerung weniger oder möglichst nicht zu treffen und es möglichst so zuzuschneiden, dass man bestimmte Sektoren trifft. So, und jetzt habe ich ja schon dargestellt, dass gerade die Russland-Sanktionen schon sehr, sehr umfassend sind. Nordkorea ist ein weiteres Beispiel, Iran ist ein Beispiel, auch Syrien unter dem Assad-Regime. Die Sanktionen wurden ja gerade von Präsident Trump und jetzt auch von der Europäischen Union aufgehoben. Aber die sind schon sehr, sehr breit wieder. Und auch da müssen wir eben davon ausgehen, dass es da auch Auswirkungen, humanitäre Auswirkungen auf die breitere Bevölkerung gibt.
Okay. Du hast vorhin auch so ein bisschen beschrieben, diese internationalen Sanktionen sind vor allem auch ein beliebtes Instrument der Außenpolitik in westlichen Ländern. USA und Europa, die sind da sehr fleißig. Kann man sagen, in Sanktionen eben zeigt sich auch diese Machtasymmetrie ein bisschen, also dass eher mächtige Staaten schwächere sanktionieren oder findet man auch, sagen wir, dieses Sanktionsinstrument in beispielsweise im globalen Süden?
Ganz klares Ja. Also man kann es fast als Grundregel formulieren, dass je stärker ein Land ist, je stärker es sich auch Machtressourcen zulegt, desto eher ist es auch in der Lage und auch geneigt, wirtschaftlichen Druck auszuüben. Und jetzt haben wir mit den USA, das ist das wirtschaftlich stärkste Land, auch politisch natürlich einflussreichste und mächtigste Land der Erde noch immer. Und dort sitzen, wenn man das so flapsig ausdrücken will, die Sanktionen besonders locker, also werden sehr schnell angewandt. Wir sehen aber auch, dass zunehmend, dass auch andere Staaten, diese nicht-westlichen Staaten, diese Zwangsmittel anwenden. Ja. Russland, China zunehmend, da haben wir auch gehört, dass China auch die Sanktionspolitik zunehmend der USA auch kopiert und die Institutionen, die für die Implementierung von Sanktionen zuständig sind, die Türkei, auch bei Indien. Das heißt, wir sehen es auch bei anderen Ländern und diese Bezeichnung, dass unilaterale Sanktionen nur ein Mittel des Westens sind, die ist sicherlich nicht korrekt.
Okay. Du schreibst im Buch auch, dass China die heimliche Sanktionsmacht sei. Kannst du das an einem Beispiel illustrieren?
Ja, zunehmend setzt China eben auch Sanktionen ein. Taiwan ist eine sehr, sehr umstrittene Frage, wie wir alle wissen, auch sehr, sehr aufgeladen. Mhm. Es gab ein sehr unspektakuläres, aus meiner Sicht, Ereignis, nämlich dass eine Vertretung von Taiwan in Litauen sozusagen eröffnet wurde, eine Art von Botschaft, wenn man es so interpretieren will. Und da hat die Volksrepublik China mit sehr, sehr drastischen Maßnahmen gegen Litauen geantwortet. Und hier sieht man eben auch, dass ein zentrales Ziel versucht wurde durchzusetzen mit hohem ökonomischem Zwang, eben diese Öffnung dieses Büros, was nicht Taipei-Büro heißt, die Hauptstadt, sondern eben Taiwan im Namen trägt, dass hier eben auch auf dieses Tool zurückgegriffen wurde und da eben versucht, durch diesen ökonomischen Druck diese Eröffnung zu verhindern.
Mhm. Du hast es vorhin auch erwähnt, 2/3 aller Sanktionen sind Fehlschläge. Die Misserfolgsquote ist ungeheuer hoch. Was wären jetzt aber Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, in denen die Sanktionspolitik erfolgreich war, die rechtfertigen, warum wir daran festhalten?
Ja, wir sehen durchaus Fälle, wo Sanktionen zu einer Verhaltensänderung beigetragen haben. Ich selber habe in Südafrika studiert und da ist der Druck von außen Ende der 80er, Anfang der 90er noch, hat wesentlich auch zur Beendigung des rassistischen Apartheidsregimes beigetragen, einfach weil die Unternehmen in Südafrika sehr stark isoliert waren. Ja. Die Sanktionen gingen noch über wirtschaftliche Beschränkungen hinaus. Es war zum Beispiel auch nicht erlaubt für Sportteams an internationalen Wettbewerben teilzunehmen. Das heißt, hier hat der Druck von außen eben noch einen weiteren Push gegeben zu den großen Auseinandersetzungen, Protesten, die es eben in Südafrika selber auch gab. Mhm. Es gibt noch weitere Beispiele. Das Atomabkommen mit Iran 2015 davor, da kann man auch sehr gut argumentieren und sehr nachvollziehbar zeigen, dass der Druck der Vereinten Nationen, auch der Europäischen Union, da einen Beitrag geleistet hat. Mhm. Das heißt, es gibt noch weitere Beispiele, wo wir eben sehen, dass dieser Druck von außen einen positiven Einfluss auch auf die Verhaltensänderung hat. Das gibt es durchaus.
Was wären denn also die Lehren daraus? Also was für Leitlinien für eine erfolgreiche Sanktionspolitik können wir aus den erfolgreichen Beispielen hier ziehen?
Wir sehen, dass Sanktionen sehr gut funktionieren, wenn es enge Verbindungen gibt, wirtschaftliche und auch politische Verbindungen. Das heißt, ohne Verbindungen auch keine Wirkung. Das muss man so sagen. Man muss die Sanktionen sehr zielgerichtet auch zuschneiden. Man muss auch die Forderungen sehr, sehr klar formulieren. Mhm. Das zeigt die Forschung sehr, sehr eindeutig. Man muss auch klar sagen, unter welchen Bedingungen denn die Sanktionen auch aufgehoben werden. Oft ist das gar nicht so genau formuliert. Auch eine Koalition von Sanktionsmächten, wir haben darüber gesprochen, im besten Fall eben auch die internationale Legitimität durch die Vereinten Nationen. Das alles sind Maßnahmen oder sind Faktoren, die Sanktionen tendenziell erfolgreicher machen. Und mein letzter Punkt ist auch, dass man mit Sanktionen sparsam sein muss. Das heißt, man muss sich auch genau überlegen, unter welchen Bedingungen eben der Einsatz von diesen wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen denn zum Erfolg führen kann oder unter welchen Bedingungen der Begriff fiel ja am Anfang, es wirklich eher ein Symbol ist, man tut etwas. Ja. Und dieses strategische Vorgehen, das ist ganz wichtig für diese, wenn man es so ausdrücken will, dunkle Seite ja der internationalen Politik. Also dass man wirklich sich sehr genau überlegt, wie man dieses Tool denn einsetzt.
Ja. Weil eben Nichthandeln, wie du sagst, in vielen Fällen oft die schlechtere Variante wäre. Also gerade auch mit Blick auf die globalen Herausforderungen.
Ja, wenn wir nochmal zu dem Beispiel von Russland kommen, das ist ein massiver Bruch des Völkerrechts, wo man, denke ich, schon sehr klar argumentieren muss, das kann nicht unbeantwortet bleiben, das kann nicht ohne Kosten sein, so ein Verhalten, weil man sonst eben auch die Regeln des gesamten Systems, auf dem man das Grundverständnis, auf das man aufbaut, was sich gerade nach dem Ende des Kalten Krieges etabliert hat, die sogenannte regelbasierte Ordnung, dass die folgenlos verletzt werden kann, kann man eigentlich als Mehrheit der Staaten nicht hinnehmen. Und da sind wir wieder am Anfang auch, dass man diese Sanktionen eben auch als Mittel nutzt, um Regeln durchzusetzen und zu stärken. Und da sehen wir eben diese Anwendung dieses Mittels der ökonomischen Zwangsmaßnahmen.
Danke dir, Christian.
Sehr gern.
Und grüße dich nach Berlin.
Vielen Dank. Dankeschön.
Das war NZZ Geopolitik. Das große Ganze verstehen. Heute mit einer Wiederholung des Gesprächs mit dem Sanktionsspezialisten Christian von Soest. Wir sind ab dem 20. August mit neuen Folgen am Start. Bis dahin wünsche ich einen schönen Sommer und gute Erholung. Mein Name ist Marlene Oehler. Macht's gut und bis bald.